Wer heute Goethe liest, ist immer noch im Vorteil. Das hat Siegfried Lenz einmal gesagt. Siegfried Lenz, den wir in dieser Woche betrauern. Wenn das stimmt, was Lenz gesagt hat, dann ist der Historiker und einer der bedeutendsten Journalisten in Deutschland, der Feuilleton-Autor Gustav Seibt, im doppelten Vorteil. Er liest nicht nur Goethe, sondern er schreibt auch über Goethe. Schon das zweite Buch über Goethe, Goethe und Napoleon, jetzt Goethe und Goethe in der Revolution. Herr Seibt, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, nicht, dass ich das Buch gelesen habe, erstmal lag es nur vor mir auf dem Tisch, habe ich gedacht, Mensch, ist nicht alles über Goethe schon gesagt? Letztes Jahr die große Safranski-Biografie. Und ist nicht alles schon über die Französische Revolution gesagt? Gerade erst ein neues Buch von Johannes Wilms über die Geschichte der Französischen Revolution. Als ich dann gelesen habe, wusste ich, warum noch nicht alles gesagt ist. Aber was hat Sie denn jetzt an diesem Thema Goethe in der Revolution besonders interessiert?
An Goethes politischen Meinungen interessiert mich vor allem die Erfahrung, die ihnen zugrunde liegt. Ich glaube, Goethe ist kein Autor, den man aufgrund von Stellungnahmen zu Sachfragen für die heutige Zeit verwenden kann. Man muss bei Goethe immer darauf achten und versuchen zu verstehen, was hat er wirklich erfahren? Also was war seine zeitgeschichtliche persönliche Erfahrung, denn Goethe ist ein anschaulicher Autor. Goethe ist kein Doktrinär. Goethe ist ein Autor, der in der Empirie, in der wirklichen Welt lebt. Das gilt ja auch für die Naturwissenschaft. Und der Nukleus meines Buches und dieser Untersuchung war eigentlich der Versuch, den berühmtesten Satz zu verstehen, den Goethe überhaupt zur Politik gesagt hat, also der später berühmteste Satz. Und dieser Satz lautet wörtlich: Es liegt nun einmal in meiner Natur. Ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung ertragen. Und diesen Satz verstehe ich nicht. Den verstehe ich eigentlich bis heute nicht. Und dieser Satz fällt bei Goethe in einem genau beschriebenen, ausführlich erzählten Zusammenhang als Fluchtpunkt einer längeren Szene, in der er beschreibt, wie er einen Vorgang von Menschenjagd und Prügelei unterbindet, und zwar einen politisch motivierten Vorgang von Aggression unterbindet und dann daraufhin zur Rede gestellt wird, warum er das jetzt getan habe, und dann sagt er diesen Satz. Und dieser Satz hat eine enorme Geschichte in der deutschen Kultur. Er ist oft aus seinem Zusammenhang herausgelöst worden. Er wurde gegen Goethe gewendet. Er wurde
zum Beispiel von Thomas Mann.
Zum Beispiel von Heinrich Mann, nicht von Thomas Mann, von Romain Rolland, von vielen, von Martin Walser, von vielen anderen, die gesagt haben, ja, das ist der autoritäre Dichter, der Fürstenknecht, der Vertreter einer machtgeschützten Innerlichkeit, der sagt, Hauptsache Ordnung herrscht, egal ob sie gerecht oder ungerecht ist, Ordnung ist der vorrangige Wert. Und es gibt dann die Verteidiger dieses Satzes wie Thomas Mann, der frühe Thomas Mann, der Thomas Mann der Betrachtungen eines Unpolitischen, der sagt, dieser Satz behauptet eigentlich die soziale Freiheit, also die Freiheit des gebildeten und ästhetisch interessierten Individuums vor den Zumutungen der Politik. Und das ist ja alles gut und schön, aber wenn man sich die Situation zusammen sucht, in der dieser Satz von Goethe angeblich gesprochen wird, in seinem Spätwerk Belagerung von Mainz, dann begreift man den Satz eigentlich gar nicht, denn in dieser Situation, und das ist eine der Thesen meines Buches, gibt es gar keine Spannung zwischen Ordnung und Gerechtigkeit. In einer Situation, wo Menschenjagd von vielen gegen Einzelne stattfindet, ist die Ordnung der erste Schritt zur Gerechtigkeit. Und das würde ich auch bis heute so behaupten. Der Weg meiner Untersuchung führt dann allerdings dazu, dass ich sagen, die gesamte Geschichte zu klären versuche, wie das der Historiker dann eben tun muss. Ich arbeite nicht als Literaturwissenschaftler, ich arbeite eigentlich auch nicht im engeren Sinn als Biograf von Goethe, sondern ich versuche als Historiker der Implantation, der Einpflanzung der Französischen Revolution auf deutschem Boden. Denn das war diese Mainzer Republik, um die es da geht, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, zu agieren und versuche zu klären, was eigentlich stattgefunden hat. Und da ist eben sehr wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass Goethes Bericht von diesem angeblichen Vorgang 27 Jahre später verfasst ist.
Bevor wir auf diese Situation in Mainz zu sprechen kommen, würde ich mal einen Schritt zurücktreten und fragen, wie erlebte denn Goethe, der dichtende Staatsmann in Weimar, die Revolution? Ich meine, er kam 1788 aus Italien zurück, hat sich frisch verliebt in Christiane Vulpius, 89 wurde dann der Sohn August geboren. Eigentlich hatte der doch ganz andere Probleme als die Politik. Und dann gab es eben dieses berühmte 1789. Was hat sich da in Weimar getan? Wie haben die deutschen Intellektuellen zum Beispiel Wieland das wahrgenommen?
Ja, natürlich die deutschen Intellektuellen, das ist ja bekannt, waren sofort elektrisiert von der Französischen Revolution. In der ersten Phase, als die Versammlung der Generalstände in Versailles sich zur Nationalversammlung erklärte und eben die Generalreform des französischen Staates und der Monarchie anging, waren die Sympathien auch fast ungeteilt. Also die deutschen Schriftsteller Klopstock, Wieland, Immanuel Kant und viele, viele andere waren glühende Anhänger und Bewunderer der Revolution. Und viele deutsche Intellektuelle, wie zum Beispiel der junge Wilhelm von Humboldt mit seinem Lehrer Campe, der auch ein berühmter Schriftsteller war, sind auch gleich nach Paris gefahren und haben die Verhandlungen der Nationalversammlung am Ort selber besucht und verfolgt und haben Briefe geschrieben. Es setzte sofort eine ungeheure Korrespondententätigkeit ein. Das heißt, alle waren interessiert und wer überhaupt Zeitungen und Bücher las, war auch sehr gut informiert. Also diese Berichte sind einfach alle sehr gründlich und sehr zutreffend. Und das gilt natürlich auch für Weimar. Und in Weimar gab es vor allem zwei Zeitgenossen und Freunde von Goethe, die hochgradig davon betroffen waren, nämlich Herder und Wieland. Herder in noch viel höherem Maße als Wieland, als Anhänger auch eines republikanischen Weges. Und Wieland als skeptischer, aber doch engagierter Aufklärer mit einem sehr starken politischen Sinn. Goethe hat das natürlich alles rezipiert. Es hat ihn nicht gefreut. Tatsächlich stand auf seiner biografischen Rechnung keineswegs die Befassung mit Politik. Er hatte ja die italienische Reise eigentlich unternommen, um sich aus der politischen Alltagstätigkeit herauszuwinden und sozusagen seinen Weg zurück in die Dichtung zu finden. Und das Einzige, was ihm dann blieb, war diese nominelle Mitgliedschaft im Geheimen Konsilium, also in der Leitung des Staates Weimar. Er war sozusagen immer noch ein gefragter Berater, aber er war entlastet vom operativen Geschäft. Und dann wuchs ihm noch zu die Leitung des Hoftheaters, sozusagen die Intendanz dieser wichtigen kulturellen Institution. Und drittens war er natürlich der Weimarer Vertreter bei der Jenaer Universität, auch eine wichtige kulturpolitische Funktion. Aber eigentlich hatte er zu diesem Zeitpunkt schon abgeschlossen mit der Politik. Jetzt tritt dieses weltgeschichtlich grundstürzende Ereignis ein.
Und das schrecklichste Ereignis.
Das schrecklichste Ereignis, wie er später sagte, entwickelt eine Dynamik, die viele Zeitgenossen dann auch sehr schnell schockiert hat. Ein König wird enthauptet, es gibt dann Massenguillotinierungen, also die ersten Massenmorde der neueren Geschichte aus ideologischen Gründen finden statt. Ein Blutrausch auf den Straßen von Paris, die Massenhysterie der Grande Peur und die europäischen Mächte, nämlich Preußen und Österreich, werfen sich in einen Krieg gegen dieses neue revolutionäre Frankreich. Und Goethe zu seiner tiefen Bekümmerung muss da auch noch mitfahren. Also der fährt nicht nach Paris als Revolutionstourist, sondern er bewegt sich im Tross von Karl August, der preußischer General war und als preußischer General und nicht etwa als weimarischer Kriegspartei nach Frankreich einmarschiert und wird dann Zeuge, dass zur Überraschung aller diese französischen Revolutionstruppen standhalten, dass die gar nicht so leicht zu besiegen sind. Und dann kommt es eben zu dem ersten großen Moment von Goethes politischer Biografie, der Kanonade von Valmy.
Embedded Journalist.
Genau, Embedded Journalist, als am 20. September 1792. Und siehe da, diese abgerissen und zerlumpten Truppen aus Frankreich schaffen es, dem bestgerüsteten Heer des alten Europa standzuhalten. Und Goethe an diesem Abend soll diesen Satz gesagt haben, von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Ob er das damals wirklich so gesagt hat, ist die Frage, aber das hat sich eingeprägt. Und der zweite große Satz ist der, den ich schon zitiert habe, das ist dann ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später, da wird dann Mainz zurückerobert, das nämlich inzwischen von diesen mittlerweile sehr erfolgreichen französischen Revolutionstruppen nicht nur besetzt worden war, sondern auch revolutioniert worden war. Das heißt, die französische Besatzungsarmee hat dort ein neues, auf Volkssouveränität, allgemeine freie Wahlen gegründetes Regime eingerichtet. Und als das dann wieder zurückerobert wurde von den alten Mächten, nämlich Preußen und Österreich, natürlich mit dem Ziel, die alte Obrigkeit, nämlich den Kurfürsten von Mainz, dort wieder zu installieren, entsteht eine völlig neue Lage. Was machen wir mit politischen Kollaborateuren? Das ist sozusagen dieses Problem, das die neuere Geschichte seither immer wieder kennt und womit wir umgehen gelernt haben, taucht damals zum ersten Mal auf. Und das ist die Situation, auf die Goethe dann auch als Zeitgenosse und Beobachter und Mitlebender und Mithandelnder reagieren muss. Es werden nämlich diese deutschen Jakobiner, die im Auftrag und unter dem Schutz der Franzosen eine Jakobinerrepublik in Deutschland eingerichtet haben, wie die dann plötzlich regelrecht zerschlagen und zerprügelt werden, nicht?
Lassen Sie uns mal einen Blick auf diese Mainzer Situation werfen. Also die französischen Truppen 1792 ist ursprünglich vom Nationalkonvent beschlossen worden, dass keine Eroberungskriege ins Umland, ins europäische Ausland geführt werden sollten von dieser neuen Republik. Dann kamen sie aber doch, besetzten Worms, Speyer, Mainz, Frankfurt und befreiten sie in Anführungszeichen. Natürlich ja. Wollten die Revolution dorthin tragen. Hm. Wie ist das in Mainz abgelaufen und warum haben die Deutschen nicht wirklich mitgemacht? Die haben sich nicht befreien lassen so gerne.
Es gab einfach keine revolutionäre Situation. Die Deutschen hatten damals das Gefühl, das übrigens von vielen Ausländern auch geteilt wurde, sie leben schon in einem freien Land. Die Deutschen hatten im Heiligen Römischen Reich eben keine starke Zentralgewalt, keine starke Monarchie wie die Franzosen und die Engländer, sondern es gab viele lokale Regime mit vielen alten Rechten und Privilegien, die Zünfte, die Bürgerschaften. Frankfurt war ja eine Republik, Frankfurt hatte ja nicht mal einen Monarchen, nicht? Auch in Speyer und Worms gab es städtische Selbstverwaltungen, die hatten das Gefühl, die Freiheit, die Franzosen sich jetzt erst erkämpfen, die haben wir eigentlich schon. Es gab natürlich unterschiedliche Freiheitsbegriffe, aber das hat sich sozusagen erst in dieser Generation dann auch herausgestellt, dass diese Freiheitsbegriffe anders funktionieren. Es gab natürlich trotzdem radikale, intellektuelle Sympathisanten, die dann bereit waren für diesen französischen Vorschlag. Die Franzosen haben gesagt, wir zwingen euch nichts auf, aber ihr seid eingeladen, eine Republik zu gründen.
Sie sind dann, eingeladen ist gut.
Ja, also. Das ging dann weiter. Dann stellte sich für die Franzosen die Frage der Kriegsfinanzierung. Und dann hieß es, wir finanzieren den Krieg mit den Feinden der Freiheit. Das heißt, wer nicht mitmacht, der muss zahlen. Das war dann sozusagen die vorgehaltene Pistole oder das vorgehaltene Bajonett. Es war dann nach wenigen Wochen klar, dass die Franzosen das durchziehen würden, das französische Besatzungsregime. Es fanden zwar dann Wahlen statt, aber die hatten eine minimale Wahlbeteiligung. Das heißt, die meisten
unter 10%.
Deutlich unter 10%. Das heißt, die meisten Mainzer haben damit schon dokumentiert, dass sie eigentlich kein Interesse an dieser Republik hatten. Aber formal war es ein durch Volkssouveränität gegründetes Regime. Und die haben dann gesagt, die alten Obrigkeiten, die alten die alten Steuern, ist alles abgeschafft, es gibt keine Frondienste mehr, der Landmann ist frei, der Feudalherr ist weg und das sind auch schlechte Menschen und nach 1200 Jahren Sklaverei tritt die Gleichheit wieder ein. Das ist also sozusagen so im Tone von Jean-Jacques Rousseau ist da die Propaganda gelaufen und das große Versprechen, das gegeben wurde, das aber nur wenige entgegennehmen wollten in Deutschland, war, wir beginnen von Grund auf neu. Nicht eine Totalrevolution, also nicht eine Reform an einzelnen Missständen oder eine Modernisierung schrittweise, so wie das der aufgeklärte Absolutismus ja das ganze 18. Jahrhundert schon betrieben hatte, sondern das, was dann Zeitgenossen auch schon Totalrevolution nennen. Und da entstand dann unter anderem eben ein ganz großes Problem, nämlich das der politischen Loyalität. Die neue Mainzer Republik brauchte ja Amtsträger, brauchte Juristen, Lehrer, Polizisten, alles Mögliche, und die sollten dann einen Eid schwören. Die hatten aber alle schon einen Eid geschworen, nämlich auf den Mainzer Kurfürsten, auf das alte Stadtregime. Und das war ein Eid, war damals noch eine ernste Sache, zumal ja im katholischen Staat. Mainz war ja so etwas wie ein Kirchenstaat, ein geistliches Territorium. Und es gab dann zum Beispiel eben die Aufforderung, wer nicht schwört, darf nicht wählen. Das heißt, man musste vollkommen seine Loyalität wechseln.
Aber war das nicht davor auch schon immer so, dass neue Herrscher nach Eroberungskriegen dann eben einen Eid verlangt haben und dann hat man die Hand gehoben und gut war, neuer Herrscher, neues Recht, neues Regime. Wo ist der Unterschied, wenn jemand kommt und auch eine Idee mitbringt, die Idee einer Freiheit? Da passiert doch etwas anderes.
Ja, naja, es ist so, Besatzungsregime hat es natürlich im vorrevolutionären Europa immer gegeben. Man muss natürlich sagen, im 18. Jahrhundert ist außer in Schlesien sehr wenig erobert und neu zugeschnitten worden. Das war also im 18. Jahrhundert, das ein sehr starkes Völkerrecht hatte, jetzt keine alltägliche Erfahrung. Wenn es vorübergehende Besetzungen gab, dann ist am örtlichen Regime gar nichts geändert worden, sondern da hat man dann nur den jeweiligen Obersten dieses Gebietes antreten lassen und sich schwören lassen, dass der nicht jetzt irreguläre kriegerische Aktionen, also Hinterhalte, Guerilla oder sowas macht und dass er einfach den Anweisungen folgt. Aber es wurde nicht verlangt, dass man der vorherigen Obrigkeit abschwört. Das wäre eher, also eine vollkommene Neukonstituierung wäre erst bei einem friedensvertraglich geregelten Wechsel der Obrigkeit eingetreten. Aber selbst die hätte nicht Loyalitäten auf der unteren Ebene berührt. Also zum Beispiel die Abhängigkeiten von Bauern gegenüber Grundherren wäre damit nicht in Frage gestellt worden. Anders bei der Revolutionierung, die Franzosen eingesetzt haben, die haben sämtliche Rechtsverhältnisse suspendiert. Und das ist ein wirklich neuer Vorgang. Das gibt es vorher in der europäischen Geschichte in dieser Radikalität nicht.
Und wie hat Goethe daran teilgenommen, an diesen Ereignissen? Er ist nach Frankfurt gefahren zu seiner Mutter, hat sich schon mal einstimmen lassen auf die schlimmen Tollfranken, wie er sie mal beschrieben hat. Wie hat er daran teilgenommen und wie hat er den Prozess, den Sie eben schon angesprochen haben, nämlich der, man könnte sagen, der Neuerfindung eines politischen Vokabulars, wie hat er diesen Prozess gesehen? Denn Sie haben eben schon gesagt, der Kollaborateur ist als Figur aufgetaucht, der Mitläufer, das reicht bis in unsere Gegenwart natürlich, oder auch die Zivilcourage, die Goethe vielleicht selbst geübt hat.
Genau. Also Goethe hat relativ schnell begriffen, was da passiert. Er hat schon, bevor er zur Belagerung nach Mainz gefahren ist, das fand eben Ende Juni 1793 statt, schon Anfang Mai wurde auf dem Weimarer Hoftheater ein Stück von Goethe gespielt, der Bürgergeneral, das jeder von Ihnen lesen kann. Das ist eine Art politisches Kabarett.
Wo Satire, sagen, ja.
Ja, das ist so ein bisschen wie die Heute-Show, nicht? Das ist ein lustiges Stück über eine Revolution auf einem Dorf. Da wird das Ganze sozusagen miniaturisiert und am Ende löst sich diese kleine Dorfrepublik wieder auf.
Mit dem Bürgerschnaps.
Mit dem Bürgerschnaps, der eben sagt, er sei der örtliche Jakobiner und man solle ihm jetzt bitte die Essensvorräte erstmal aushändigen. Er sei hungrig und er brauche viel Kraft für seine neue Position und dann bekommt er eben den Zucker und das Brot und die saure Milch und macht sich da also ein herrliches Gericht, die saure Milch der Freiheit und Gleichheit. Und am Ende wird der Spuk beendet und der örtliche Landesherr, ein Graf, kommt also auf die Szene und beruhigt die Situation und tut etwas, was später eben nicht stattfand. Er verzeiht. Er sagt, lasst uns daraus keine große Geschichte machen. Das war eine Albernheit, das war ein Streich. Und jetzt, liebe Kinder, geht alle wieder an eure Arbeit und denkt an die Politik vielleicht bestens mal am Sonntag.
Aber wieso war Goethe in der Lage, daraus einen Schwank, eine Satire zu machen, wo er doch gleichzeitig von den Ereignissen so zutiefst erschüttert war?
Naja, Goethe hat natürlich sozusagen mitgelebt mit der Eskalation. Es war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu dieser Eskalation gekommen. Und Goethe war entgegen dem Ruf, den ihm dann später von, zum Beispiel von den Autoren des jungen Deutschland angehängt wurde, eben gar nicht so ein autoritärer Mensch. Goethe war eigentlich immer dafür, in politischen Fragen Kompromisse zu suchen und auszugleichen. Also eigentlich ist der Bürgergeneral ein Plädoyer dafür, sagen, dieses Experiment nicht zu hoch zu hängen. Nun, wie gesagt, es ist etwas vor dem dramatischen Fall der Festung Mainz, die er dann miterlebt hat, geschrieben. Aber eigentlich ist das schon so eine Art Drehbuch, wo man sagt, man hätte auch weniger scharf reagieren können. Denn der Mainzer Kurfürst, um das nur kurz anzufügen, als er dann zurückkam, hat eine Serie von politischen Prozessen angefangen. Da sind dann ungefähr 80 Leute unter schrecklichen Bedingungen eingekerkert worden und dann erst viele Jahre später wieder freigekommen. Also diese Jakobiner haben dann großenteils, wenn sie nicht ausgewandert und nach Frankreich gegangen sind, schwer gelitten. Und Goethe war eigentlich gegen politische Justiz und gegen auch Gesinnungsjustiz. Also da ist er sich auch immer treu geblieben, also auch in einem altständisch-liberalen Sinne. Und Goethe war einfach dann doch wach genug, um wie alle anderen Schriftsteller seiner Zeit auch Stellung zu nehmen. Also Goethe war eben kein unpolitischer Autor. Er hat gelitten unter der Dominanz der Politik, die durch die Französische Revolution dann sich eben sehr verstärkt. Er wollte nicht, dass das die Gesellschaft in Lager und Parteiungen zerreißt und das Gespräch zerstört, dass man über Kunst und Wissenschaft führt. Aber er war trotzdem nicht ein unpolitischer Mensch, sondern er hat ja mehrere Dramen zur Revolution geschrieben. Hermann und Dorothea ist ein Epos, das sich fast ausschließlich mit den Wirkungen der Französischen Revolution beschäftigt. Reineke Fuchs, das Tierepos, die Tierfabel, ist eine politische Allegorie, wo auch die Revolution eine Rolle spielt. Er hat später noch die natürliche Tochter geschrieben, die die Vorgeschichte der Revolution behandelt. Das heißt, wenn man alles zusammennimmt, was Goethe zur Französischen Revolution gesagt, geschrieben und gedichtet hat, also auch im Sinne von Drama, Lyrik, Epos, dann kommt man auf einen dicken Band von fast 1000 Seiten. Nicht? Das ist also schon ein erheblicher Teil von Goethes Schriftstellerei, ist der Politik gewidmet. Das muss man einfach sagen.
Aber dann gibt es eben dieses ganz schmale, dieser ganz schmale Text, 7 Seiten über die Belagerung von Mainz.
Ja, die Belagerung von Mainz ist schon länger, die ist ja 40 Seiten, aber sie läuft eben zu auf diese, genau, auf diese 7 Seiten, wo es darum geht, den Frieden wiederherzustellen.
Ja. Diese 7 Seiten oder überhaupt die Schrift,
ja,
die Geschehnisse waren 1793,
ja,
27 Jahre später.
Genau.
Da fragt man sich natürlich automatisch, wie viel Dichtung, wie viel Wahrheit.
Ja.
Und warum so lange?
Genau, Goethe hat eben als Abschluss seiner Autobiografie noch ein zweiteiliges Werk herausgegeben, wo er erstens diesen Einmarsch in Frankreich schildert, die berühmte Kampagne in Frankreich, und dann eben als Anhang noch die Belagerung von Mainz, als die beiden großen kriegerischen Vorgänge, die Goethe eben auch im Gepäck seiner Erfahrungen hatte. Also die Dichtung und Wahrheit besteht ja nicht nur aus Dichtung und Wahrheit, sondern auch aus der italienischen Reise und dann eben aus diesen beiden Kriegsschriften. Und das ist am Ende seines Lebens entstanden. Also das war das Resümee seines Lebens, zu dem das eben auch gehörte. Und interessant ist eben, dass er anders als bei seinen anderen autobiografischen Schriften da kaum auf eigenes Material zurückgreifen konnte. Er hatte in Frankreich und vor Mainz kein Tagebuch geführt. Aus Italien hatte er ein umfangreiches Tagebuch, da hatte er haufenweise Briefe, die er an seine Weimarer Zeitgenossen geschrieben hatte und die er sich wieder besorgt hat. Das hat er dann eingearbeitet, teilweise nur unwesentlich redigiert und aus den Originalquellen hergestellt. Nicht so bei den Kriegsschriften. Da hat er dann einfach zeitgenössische historische Literatur gelesen, so wie wir das auch tun würden. Also wenn ich mich am Ende meines Lebens zurückziehen würde, um mein Berufsleben zu beschreiben, ich hätte auch kein Tagebuch. Ich müsste dann anfangen, in den Materialien zu blättern. Also frühere Zeitungen zum Beispiel zu lesen. Und er hat dann zeitgeschichtliche Literatur gelesen. Und eine zweite wichtige Quelle war das Tagebuch eines ihm sehr gut bekannten Mannes, nämlich des weimarischen Kriegskassierers, der mitgereist war mit Karl August, um die Kasse zu verwalten. Und der hat eben Tag für Tag aufgeschrieben, was er erlebt hat. Und da Goethe und er immer zusammen waren, war das sagen der Erfahrungsstoff, den Goethe dann sich dadurch wieder in den Kopf bringen konnte. Gleichwohl hat Goethe dieses Erinnerungsmaterial, das er durch diese Literatur und durch diese zweite Quelle, nämlich das Tagebuch von Wagner, auch dann in eine genaue chronologische Form bringen konnte, angereichert durch Elemente der Erfindung, der Fiktion. Und ich glaube, dass diese Szene, um die es da geht, eigentlich eine Erfindung ist, nämlich ein moralisches Exemplum in dem Sinne des exemplarischen novellistischen Erzählens, wie es in Alteuropa seit Boccaccio eben üblich war.
Aber warum ist die große Frage? Warum musste er einen Akt der Zivilcourage erfinden, der dann dazu führt, dass er sagt, naja, es gab positives Recht, auch wenn das vielleicht ungerecht war und es gab Ordnung und Unordnung immer schon. War das sozusagen der Kern der Erfindung?
Naja, er hat ist ja interessant, was er weglässt. Also während der Kapitulation von Mainz gab es den Versuch, eine Regelung zu finden für das abziehende politische Personal. Die sollten nämlich eigentlich sagen so unter der Hand mit den Franzosen mitziehen können beziehungsweise zur Verfügung stehen für einen Geiselaustausch. Das hat dann nicht geklappt, auch unter anderem aus Unerfahrenheit und weil einfach die Wut der unterdrückten Mainzer zu groß war. Die ließ sich nicht kanalisieren. Die damalige Welt hatte keinerlei Erfahrung mit solchen Situationen, Antikonfliktteams gab es noch nicht. Also es war einfach auch das eine neue Erfahrung. Und das lässt Goethe aber alles weg. Also dieser Versuch einer rechtlichen Regelung wird von ihm nicht mal erwähnt, obwohl er am Ende seines Lebens davon natürlich Kenntnis genommen hatte und übrigens auch in den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten das Thema auch schon mal berührt hatte, 1795, also nur zwei Jahre danach. Und Goethe kommt es eben darauf an, einen symbolischen Akt vorzuführen, nämlich die Wirkung der Revolution auf Deutschland. Es geht ja nicht um die Revolution in Paris, es geht um die Wirkung der Revolution in Deutschland. Was ist ihre Wirkung? Die Anarchie, ein Zustand der Rechtlosigkeit, ein Zustand der entfesselten Gewalt. Und was kann man in diesem Zustand als Einzelner tun, jetzt jenseits von politischen Meinungen? Man kann versuchen, im Umkreis, den man gerade noch überschaut, also eigentlich in der Sichtweite für Ruhe und Gewaltlosigkeit zu sorgen. Es geht also gar nicht um eine metaphysische Ordnung, um eine Rechtsordnung. Es geht einfach um Gewaltlosigkeit, um das, was wir in der S-Bahn, wenn wir Pech haben, jeden Tag erleben können. Eine Horde stürzt sich auf einen Einzelnen, um ihn zu verprügeln. Ja, dann ist die große Frage, wie verhält man sich?
Ja. Das alles vor den Toren Frankfurts in Mainz geschehen vor 200 Jahren. Gustav Seibt, herzlichen Dank für das anregende Gespräch und hier auf dem blauen Sofa gewesen zu sein. Ja.